möchte eigentlich dasselbe tun, was wir bisher schon taten, ganz nüchtern sachlich, von der Bibel her. Jede Frage, die auftaucht, wenn man diesen Bibeltext liest, das heißt auch jeden Begriff von der Bibel her studieren. Wenn man sich im Laufe der Zeit auseinandersetzt, dann merkt man doch, wie der Mensch dazu neigt, dass er sich sein eigenes Bild macht, so wie er es will. Und wir kommen heute an eine Stelle, die hat in meinem Leben eine Rolle gespielt. Ich ging unter anderem wegen der Erwachsenentaufe von damals meinem Kreis weg zu der Pfingstbewegung. Aber hier kam dann zur Vermischung. Ich denke, wir sehen es noch. Wir sind heute bei Apostelgeschichte 2, Vers 38, und zwar, ich lese den ganzen Vers noch einmal. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, und ein jeder von euch lasst sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das war noch diese Bibelstelle, wo man mir noch beigebracht hat, nachdem ich als junger Mann damals voll verlangend an Jesus zu dienen, dann zu der Pfingstbewegung stieß, zur Volksmission damals, haben wir noch beigebracht, dass es einfach einen Zusammenhang gibt zwischen Wasser und Geistestaufe. Wir haben doch gelehrt, wenn du gehorsam bist, dass du dich taufen lässt im Wasser, dann tauft dich der Herr im Geist. Ihr habt ja gemerkt, wenn man die Bibel heilsgeschichtlich studiert, wenn man wirklich sieht, was sie lehrt, wirklich hinter die Kulissen geht, dann sehen manche Dinge völlig anders aus. Und so sieht auch die Bibelstelle völlig anders aus, wenn man den Zusammenhang kennt. Ich möchte nochmals nur kurz wiederholen, dass wir hier im richtigen Abschnitt uns befindet, dass wir von den Gedanken her die richtige Stellung einnehmen. Die Bibel lehrt ganz klar, dass der Heilige Geist im Alten Testament nur im Prinzip in vier Personengruppen war. Im König, im Priester, im Prophet und im Arbeiter, in der Stiftshütte oder in der Sondergruppe, im Nazirer zum Beispiel. Das waren die Menschen, die vom Heiligen Geist gesalbt waren. Und der Heilige Geist selber war ja im Alten Bund nicht in allen Juden, sondern er war in der Stiftshütte, in der Schechina, in der Feuer- und Wolkensäule gegenwärtig. Und dann im Neuen Bund, als der Jesus kommt, sagt die Bibel plötzlich, der Vater gibt ihm nicht den Geist nach Maß. Er hat plötzlich als Person die Fülle des Heiligen Geistes. Und dann lehrt ihr die Bibel ganz klar in Galater 4, 4 bis 7, dass der Jesus unter das Gesetz getan war und erst nachdem er das mosaische Gesetz erfüllt hat, nachdem er das Blut vergossen hat, von den Toten auferstanden ist, gen Himmel gefahren ist und sein Blut im himmlischen Heiligtum niederlegt, dann kommt der Geist der Sohnschaft. Und das ist der Unterschied zum Alten Bund. In dem Moment nimmt der Heilige Geist Wohnung in den Herzen der Gläubigen. Und in dem Moment ist der Heilige Geist nicht mehr in der Stiftshütte, sondern in dem Herzen jedes Gläubigen. Und das Herz des Gläubigen ist jetzt der Tempel des Heiligen Geistes, wo es vorher der Tempel in Jerusalem war und noch vorher die Stiftshütte. Das ist der Unterschied. Im Alten Bund war der Heilige Geist nur in der Elite und eben in dieser Sondergruppe der auserwählten, gesalbten Leute. Im Neuen Bund ist selber umgekehrt. Da lehrt die Bibel ganz klar, wir sind alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Wir sind alle mit dem Heiligen Geist gedrängt. Das heißt, bei der Wiedergeburt geschieht das, was wir nachher glaubten, was Geistestaufe wäre. Da wird ein Gläubiger, wenn er wiedergeboren wird, dann wird er das erste Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist auch der Grund, warum man in der ersten Liebe so, ich sag's mal, so forsch vorangeht als Gläubiger. Natürlich ist ein Unterschied. Und hier ist eben das Schwierige, und wir werden bei der Wassertaufe, die heute als Thema ist, auch auf die zwei Linien stoßen. Man kann immer das Kind links ausschütten mit dem Bade und rechts. Obwohl die Lehre der Geistestaufe, so wie sie in der Pfingstbewegung uns gelehrt wurde, eine absolute Irrlehre ist. Die Bibel kennt das nicht, sondern sie lehrt es völlig anders. Wir haben es ja studiert. Gibt es doch einen Unterschied, ob man in der Fülle des Heiligen Geistes lebt oder nicht. Und hier ist ein Unterschied. Man kann wirklich in der Fülle des Heiligen Geistes leben. Das ist ja das Ziel unseres ganzen Bibelstudiums, dass man hineinkommt in die Fülle Jesu Christi. Und zwar in die echte, nicht in die falsche. Ja, und ich wurde noch belehrt, wenn du dich taufen lässt, dann bekommst du eher die Geistestaufe. Aber hier ist ja ein ganz klarer Abschnitt. In Apostelgeschichte 2,1 ist Pfingsten, Pentekoste, der 50. Tag, der Beginn der neuen Ernte, der Beginn der Heilszeit für die Gemeinde. Dort kommt der Heilige Geist das erste Mal als Geist der Sohnschaft. Dort wird der Leib Jesu Christi gebildet, als der Jesus diese Menschen in den Heiligen Geist tauft. Und jeden Mensch, der wiedergeboren wird, tauft er in diesen Leib hinein durch die Taufe mit dem Heiligen Geist bei der Wiedergeburt. Und ab Apostelgeschichte 2,1 bricht plötzlich der neue Bund an. Und was wir hier haben in Apostelgeschichte 2 ist nichts anderes wie die Bekehrung, in dem Fall eines Teiles von Israel, und die Wiedergeburt der Jünger. Und von dem Hintergrund her sieht man jetzt plötzlich, hier ist jetzt plötzlich eine Gruppe, die wiedergeboren ist und steht praktisch dem Judentum gegenüber. Und jetzt kommt die große Frage, nachdem der Heilige Geist durch die Predigt des Petrus die Herzen durchbohrt, was müssen wir tun? Jetzt sind die Herzen erweckt. Jetzt kommt der Schrei, was müssen wir tun? Das haben wir das letzte Mal gesehen, tu Buße. Ohne Buße keine Erweckung, ohne Buße kein Heil, ohne Buße keine Nachfolge. Und dann der zweite Schritt. Es ist ganz wichtig zu sehen, was lehrt die Bibel hier? Lehrt sie hier durch Gehorsam in der Wassertaufe eine tiefere Stufe der Geisteserfüllung? Wir sehen, dass es nicht lehrt, dass es etwas anderes lehrt. Aber unserem alten Prinzip getreu möchten wir jetzt das Problem, das in der Christenheit ja besteht, obwohl es von der Bibel her kein Problem ist, aufarbeiten, wo es einfach heißt, es lasse sich ein jeder taufen. Wir möchten hier ganz nüchtern die Wassertaufe untersuchen von der Bibel her. Um ganz nüchtern zu sehen, was ist sie. Wir werden auch sehen, warum hier letztendlich Petrus unter Inspiration des Heiligen Geistes sagen kann, tut Buße und lasst euch taufen, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wir haben die Gabe des Heiligen Geistes bereits studiert, wir werden aber weiter studieren, Vergebung der Sünden und auch diesen Ausdruck, was heißt es, das Geschenk, Dorian, diese besondere Gabe des Heiligen Geistes, den Geist der Sohnschaft. Zur Taufe ist ganz einfach, das Wort Taufe, das heißt im Griechischen, da kommt auch das Wort Baptist her, Baptizo, und es meint eindeutig, untertauchen, eintauchen, übergießen, überschütten, schöpfen, taufen, sich baden, sich taufen lassen, im Passiv. Baptisma, Eintauchung, Waschung, Taufe. Bapto, das ist also das Grundwort, eintauchen, tränken, durch Eintauchen stählen, was interessant ist, färben, heißt es auch. Untertauchen, untersingen, im übertragenen Sinne, dass du nicht vornehmen wirst, steckt in dem griechischen Ausdruck drin. Und ich glaube, jeder, der sich taufen lassen aus traditionellen Kreisen, der weiß, was es bedeutet, für eine Schmach auf sich zu nehmen, ins Wasser zu gehen. Wir haben früher eine Garage getauft. Und ich werde es nie vergessen, wie die Tochter des Führers der Pietisten sich bei uns taufen ließ. Ich habe sowas noch nie gesehen, wie die Frau einen Kampf hatte, bis im Wasser war. Also hier geht es letztendlich vom Griechischen her eindeutig um ein Untertauchen, das ist schon mal Punkt 1. Und zum Zweiten, es geht scheinbar auch um nicht vornehm zu werden. Das heißt, hier ist die Schmach Christi irgendwo greifbar. Was mir jetzt ganz wichtig ist, im 1. Korinther 10, Vers 2 bis 4 beschreibt die Bibel schattenbildlich etwas, und zwar etwas sehr Wichtiges, Schattenbildliches. Und zwar, sie beschreibt hier das Vorbild des Alten Testamentes. Ich lese vielleicht aber eins. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasset, dass unsere Väter alle, ist ganz wichtig, alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen, sie haben alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels war Christus. Und das ist einfach eine Tatsache. Die Bibel sagt hier, die Gläubigen des alten Bundes, das war ein Schattenbild, das war vorgeschattet. Wir wissen ja aus der Heilsgeschichte und auch aus diesem großen Schatz des Alten Testamentes, dass Gottes Volk Israel körperlich dasselbe tun ließ, was nachher der Gemeinde geistlich geschah. Das ist ja dieses ungeheure Geheimnis aus der Schrift. Israel zog körperlich aus Ägypten aus, wir ziehen geistlich aus. Israel zog durch das Blut des Lammes aus und ging durchs Meer und ging ins verheißene Land. Dasselbe, was hier passiert ist, passiert uns geistlich. Wir ziehen durchs Blut des Lammes aus der Welt aus und gehen jetzt ins gelobte Land. Jetzt sagt er hier, alle, die ausgezogen sind, steht hier für die Gläubigen, sie waren alle getauft in der Wolke. Jetzt wissen die Bibelleser alle, dass die Wolke die Schechina war, die Wolke und Feuersäule. Sie waren alle getauft im Heiligen Geist. Das heißt, sie waren alle wiedergeboren. Bildlich, dass man es richtig versteht. Die Wiedergeburt geschieht, die erste Apostelgeschichte 2,1. Aber als Schattenbild war das hier, bildlich gesprochen, dasselbe, was uns in der Wiedergeburt geschah, die Taufe mit der Wolke. Und dasselbe, was dann geschehen ist, nach der Taufe mit der Wolke wurden sie getauft im Meer, sie gehen ins Wasser. Die Wassertaufe als logische Folge der Geistestaufe, das heißt der Wiedergeburt. Wiedergeboren und dann getauft ist der normale Weg, so zeigt uns hier die Bibel aus. Und dann beginnt die Nahrungsaufnahme, die Speise, praktisch, dass man an diesem Felsen Jesus Christus sich nähert. So sagt es einmal das Schattenbild. Sie waren also alle aus Ägypten ausgezogen, sie haben sich alle bekehrt, sie waren alle mit dem Heiligen Geist getauft und sie waren alle mit Wasser getauft, das ist der normale Gläubige. Ich denke, es ist schon mal wichtig, einfach vom Hintergrund her zu sehen, wie die Bibel hier vorgeht. Sie sagt, das Alte Testament in Korinther 10 ist unser Vorbild. Israel war alle in der Wolke getauft, sie waren alle in Wasser getauft. Es war dasselbe, was wir später erlebt haben. Wir wurden getauft mit dem Heiligen Geist und viele von uns haben dann den gehorsamen Schritt vollzogen und ließen sich taufen mit Wasser. Ich muss dazu sagen, es gibt keine Tauffrage von der Bibel her. Das ist kein Problem. Es ist biblisch so einfach wie alles andere auch. Wenn man die Bibel ehrlichen Herzens liest, keine Meinung hat, nur studiert, was wirklich geschrieben steht, dann ist kein Problem. Ich möchte Ziffer 3 nicht behandeln. Ziffer 3 sind die Arten der Taufe. Es gab die Taufe des Johannes des Täufers. Es gab die Taufe, wo sich der Herr Jesus selber taufen ließ, obwohl er es nicht nötig hatte. Es gab die Taufe, wo der Herr Jesus durch seine Jünger, seine Nachfolger, schon als er hier noch auf der Erde war, taufen ließ. Der Jesus redet von der Leidenstaufe. Jetzt vielleicht zwei Dinge, die mir sehr wichtig sind. Ich möchte nochmal kurz hier heilsgeschichtlich etwas einblenden. In Markus 1, Vers 8, hier wird er nochmals taufen genannt. Er sagt, er wird euch im Heiligen Geist taufen. Hier die Verheißung der Wiedergeburt, die Taufe in den Heiligen Geist, die Wiedergeburt. Und das Zweite, Matthäus 3, Vers 11, das wird ja oft miteinander verwechselt, indem er sagt, er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Und dann glaubt man, wenn der Heilige Geist über einen kommt, dann wird man besonders feurig. Das kann man nur glauben, wenn man die Bibel gar nicht kennt. Weil jeder, der die Bibel wirklich kennt, der weiß, dass Feuer in der Bibel Gericht heißt. Feuer heißt Gericht. Beginnt am 1. Mose und geht durch bis zur Offenbarung. Feuer ist Gericht. Und in Matthäus 3, Vers 11, hier ist nochmals die Taufe, dort heißt es, ein jeder Baum, nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht gut genug bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch im Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Im Heiligen Geist, jetzt wird es erklärt. Jetzt kommt eine große, wichtige Sache der Bibel. In der Regel erklärt sich die Bibel immer selber, nämlich danach. Fast alle Fragen der Bibel stehen im Text. Gleich danach. Jetzt erklärt er es und sagt, was heißt es, getauft zu werden mit dem Geist, getauft zu werden mit Feuer? Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Taufe mit dem Heiligen Geist. Die Menschen werden gerettet. Sie gehören zu dieser Erstlingsfrucht des Heiligen Geistes. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Die Taufe mit Feuer, die ewige Verdammnis. Die Bibel hat nie was anderes gelehrt. Nochmals. Die Vorläufertaufe waren die Wassertaufe des Johannes, die Taufe Jesu, die Taufe der Jünger. Dann gibt es die Leidenstaufe. Und dann gibt es die Taufe mit dem Heiligen Geist, die nur verheißen ist, wenn ihr es nochmal genau durchstudiert. Wir haben ja auch diese Thematik millimetergenau untersucht. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist die Wiedergeburt. Und dann die Taufe mit Feuer ist die Verdammnis. Keine Frage. Was noch wichtig ist, Johannes 1, Vers 25, die Jünger waren persönlich überzeugt und auch Israel war überzeugt, dass wenn der Messias kommt, dass er taufen wird. Sie fragten ihn und sprachen zu ihm: Warum taufst du denn nicht, wenn du nicht der Christus, wenn du nicht der Christus bist? Sie hatten also die Erwartung, wenn der Christus kommt, ihr Erlöser, dass er tauft. Das einmal zum Vorspann. Es gibt heute noch im Judentum eine Taufe des Mikwe, wo man dreimal untertaucht. Reinigungstaufe zum Beispiel, wenn ein Proselyt beschnitten wird, dann wird er untergetaucht im Reinigungsbad. Aber das alles ist Vorläufertum. Das hilft uns lehrmäßig überhaupt nicht weiter. Sondern wir müssen das Wesen der Taufe untersuchen, Millimeter für Millimeter, um hier zur Erkenntnis zu kommen. Johannes 3, Vers 23. Auch Johannes taufte in Eno nahe bei Salim, weil viel Wasser dort war. Wo wird getauft? Wo viel Wasser ist. Das kommt daher, weil das Wort Bapto untertauchen heißt. Besprengung war nie eigentlich eine Art der Taufe, sondern untertauchen. Das steht im Grundwort eindeutig drin. Wenn man jetzt einmal ein bisschen hineingeht, auch in die Vorläufertaufen, dann sieht man einen ganz feinen Zusammenhang. Matthäus 3, Vers 7 und folgende. Als aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, spricht er zu ihnen: Schlangenbrut, wer hat euch unterwiesen, dem zukünftigen Zorn zu entfliehen? So bringt nun Frucht, die der Buße würdig ist. Und das werdet ihr jetzt sehen. Durch die ganze Bibel hindurch ist immer der gleiche Gedanke. Es ist immer ein Gedanke: Tu Buße und dann lass dich taufen. Wenn jemand Buße getan hat, wenn jemand wieder geboren ist, wenn jemand zum Glauben kam, dann soll er sich taufen lassen. Das ist der normale Zustand. Wenn man mal hineingeht in die Kirchengeschichte und man sieht, wie die Kindertaufe aufkam, es war eigentlich eine katholische Erfindung, ein magisch-sakramentaler Ritus, vor allem so 160 nach Christus begann es langsam. Und zwar, die Gläubigen begannen in der Zeit, magisch-sakramental zu denken. Dasselbe, was heute New Age macht, dasselbe, was der Charismatische macht. Man hat magisch-sakramental gedacht. Sie haben geglaubt, dass in diesem Wasser etwas passiert, eine Verwandlung. Am Schluss ging es so weit, dass sie das Wasser praktisch geheiligt haben. Sie haben das Wasser geweiht. Sie haben den Gläubigen, die getauft werden wollten, die Teufel ausgetrieben, haben sie mit Öl abgerieben von Kopf bis Fuß, um sie dann zu taufen. Und in dem Moment, wie sie getauft waren, dann erst galten sie als wiedergeboren. Absolute Irrlehre. Ich möchte es vorab betonen, Taufe hat mit Wiedergeburt nichts Geringes zu tun. Es wird niemand durch Taufe gerettet, möchte ich gleich betonen. Taufe, Wiedergeburt auch von Erwachsenen ist eine absolute Irrlehre. Sondern es ist immer das Gleiche. Wenn ihr die ganze Bibel durchsucht, seht ihr immer das Gleiche. Buße, es tut jemand Buße, kommt zum Glauben und dann wird er getauft. Kirchgeschichtlich war es ganz einfach so. Luther konnte die Taufe, die hat übrigens als junger Mann hat er die Erwachsenentaufe eindeutig befürwortet, aber konnte die Taufe nicht halten aus politischen Gründen. Und ich sage es mal ganz hart. Männer, wie wir, die Erwachsene taufen, die haben in der Regel in der Zeit schlecht gelebt. Man hat sie umgebracht. Und nicht nur die Katholiken. Wir kamen vor Jahren durch eine große Gnade an der Kirchengeschichte von einem Bauern geschrieben in der Schweiz. Die evangelische Fakultät hat ihren Stempel drauf gemacht, hat es approbiert, hat praktisch gesagt, das ist in Ordnung. Dieser Mann hat die Geschichte der Täufer erforscht. Wenn er das lest, katastrophal. Auch die Evangelischen haben mit Feuer und Schwefel die Täufer ausgerottet. Wenn du dann so manche Aussage von Pfarrern hörst, und man sagt, euch müsste man wiederum ertrinken, so ähnlich. Merkst du, es hat sich nicht sehr viel geändert in der Sache. Es ist einfach ganz nüchtern sachlich. Taufe ist etwas Normales, etwas Natürliches, nichts Besonderes, nichts Schlimmes, nichts Mystisches, sondern ganz normal. Wenn ein Gläubiger zum Glauben kommt, wird er getauft. Das ist in der Bibel der ganz logische Schritt. Und zwar, die Frage ist immer, was ist Taufe? Ist das Wesen der Taufe? Habe ich lange auch nicht erkannt. Aber in Lukas 7, Vers 29, da kommt uns der Herr zu Hilfe. Er macht es ja einfach für uns Gläubige. Da heißt es, alles Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen. Taufe ist eine Zustimmung dessen, was Gott sagt. Keine magisch-sakramentale Handlung, sondern hier gibt man Gott Recht. Hier stimmt man zu. Wir werden nachher sehen, was es heißt. Der Jesus sagt in Matthäus 3, Vers 14, also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das heißt ja, sie folgten dem Lamme, wohin es geht. Wohin ging das Lamm Gottes? Auch in die Taufe. Nachfolge hat auch mit Taufe zu tun. Das ist eine Frage des Gehorsams. Johannes 1, Vers 31, vielleicht hier eher etwas auch schattenbildliche Aussage. Ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar würde, darum kam ich mit Wasser zu taufen. Es ist richtig, zum Beispiel Ungläubige bei der Taufe dabei zu haben. Weil hier jemand etwas anzeigt und bezeugt in der Taufe, das innerlich geschehen ist. Wir haben die besten Erfahrungen bei uns, wenn wir Erwachsene taufen und es sind Menschen dabei, die von außen ungläubig sind. Die werden teilweise erschüttert beim Vorgang der Taufe. Wenn man ihnen erklärt, was Taufe ist, und sie sehen dann, wie Menschen hier ins Wasser geht, und man erklärt ihnen genau, was hier sich abspielt, innerlich und äußerlich, dann werden die Menschen erschüttert. Ich glaube, hier kann man die Taufe nicht hoch genug bewerten als Zeugnis, möchte ich betonen. Aber jetzt kommt das Entscheidende, das Wesen der neutestamentlichen Taufe der Gläubigen. Und ich möchte hier einen Einschub bringen, wisst ihr, ich bin jetzt so lange Jahre raus aus diesen Verführungen, aber ich habe etwas festgestellt. Es ist nicht nur wichtig, gegen das Falsche zu sein, es ist genauso wichtig, das Richtige zu tun. Überall, wo ein Vakuum entsteht, stößt der Teufel rein. Und ich denke, jeder, der Gott dienen möchte, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte, der möchte alles, was echt ist von Gott, der möchte das von ganzem Herzen. Und zur wirklichen Nachfolge gehört auch Taufe dazu. Und genauso dazu, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Nur muss man wissen, was ist das? Ist doch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, wenn ich auf den Boden warf. Oder wenn der Herr Jesus mir als Feuerwehrmann erscheint. Ist doch kein Gesicht. Ihr versteht, das sind Dinge, die sind irrational. Die sind so schlimm, dass man vor 10 Jahren noch gesagt hätte, das ist verrückt. Heute sagt man, könnte ja sein, dass der Herr ist. Humanismus, da kommt langsam der Einbruch der Finsternis über hintere Kanäle. Und genauso ist mit der Taufe. Wir müssen einfach ganz nüchtern von der Taufe her sehen und zu sagen, was ist sie? Und wir möchten ja nicht nur abwehren, was falsch ist, sondern möchten das Richtige auch tun. Wir möchten mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Wir möchten genauso diese Dinge, die die Bibel uns als normal für einen Gläubigen zeigt, anzeigen. Epheser 4, Vers 5. Das ist eine wunderbare Aufzählung. Da steht immer ein Zahlwort. Da heißt es, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Das ist eine ganz nüchterne Aussage. Es gibt nur eine Taufe. Nur eine. Von daher können wir radikal sein. Radikal im positiven Sinn. Wir können ganz klar sagen, wenn es nur eine Taufe gibt, dann müssen wir Entscheidungen fällen. Für die Erwachsenen oder für die Kindertaufe. Aber wenn es bloß eine gibt, biblisch. Also Entscheidung. Was mir auch ganz wichtig ist, Hebräer 6, Vers 2. Da redet die Bibel von der Anfangslehre des Christus und sagt, Buße, Glaube, die Lehre von den Taufen. Hier steht Taufe in der Mehrzahl. Die Taufe, die symbolisch dargestellt ist in der Wolke, die Wiedergeburt, die Taufe mit dem Heiligen Geist und die Taufe, die dargestellt ist im Meer, siehe Korinther 10, die Wassertaufe. Darum ist Taufe in der Mehrzahl. Und hier sagt die Bibel ganz klare Aussage, Taufe gehört an den Anfang des gläubigen Lebens. Ich hatte einen alten Gemeindemann, der kam aus der Heiligungsbewegung, kam aus dem Pietismus und wir sind sehr, sehr verbunden gewesen. Ich habe etwas gemacht, was die Täufer normalerweise nicht tun. Ich habe ihn predigen lassen bei uns, obwohl ich wusste, dass er nicht getauft ist. Was ich wusste, was die anderen nicht wussten, er hat schon eine Taufpredigt gehalten, obwohl er nicht getauft war. Er hat mir das gesagt, er hat gesagt, ich habe schon Taufpredigt gehalten, bin nicht getauft. Da war er nicht entsetzt. Ich hab gelacht und gesagt, komm, ich weiß nicht, du bist eine ehrliche Seele. Und dann kam der Kampf bei dem Mann. Ich werde es nie vergessen, es war nicht die letzte Taufe bei uns, wo dieser Mann ins Wasser geht und sich taufen lässt. Da haben wir gesehen, dass jemand bereit ist, den Preis zu zahlen, auch der Tradition gegenüber. Hat mich sehr erschüttert. Und ich habe gedacht, das ist sicher nicht der Anfang. Er ist mindestens 10 Jahre länger gläubig wie ich, wenn nicht gar mehr. Aber es hat noch gereicht. Das hat mich sehr, sehr erbaut. Aber jetzt, wenn man hineingeht, nachdem die Bibel sagt, es gehört an den Anfang des gläubigen Lebens, müssen wir das beweisen von der Bibel her. Apostelgeschichte 18, Vers 7, einfach die Praxis der Apostel. Er ging von dannen und begab sich in das Haus eines gottesfürchtigen Mannes mit Namens Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Synagogenvorsteher, wurde samt seinem ganzen Hause an den Herrn gläubig. Jetzt kommen wir gleich zu dem umstrittenen Ausdruck des Haus, wenn man dann glaubt, Kinder werden getauft worden. Hier sieht man, dass zu dem Haus die Gläubigen gehört haben. Das ganze Haus bedeutete zum Beispiel im Orient mit den Dienstboten, das heißt mit den Bewohnern des Hauses. Und die wurden alle gläubig. Jetzt heißt ganz nüchtern, auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Wisst ihr, die Bibel ist kein schweres Buch. Wenn man in der Bibel nichts Eigenes sucht, keine eigenen Lehren, sondern sie nimmt, wie sie geschrieben steht, heilsgeschichtlich unterteilt, dann ist sie einfach. Sie sagt ganz einfach, sie kommen zum Glauben und lassen sich taufen aus. Einfach. Sie kommen zum Glauben, lassen sich taufen. Logische Folge. Dann in Apostelgeschichte 16, Vers 14. Eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der Herr tat ihr das Herz auf, dass sie Acht hatte auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber samt ihrem Hause getauft worden war, jetzt sind wir wieder Hause, vorige Kapitel, also mit denen, die dazugehört haben, bat sie und sprach, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt da selbst. Also wieder derselbe Gedanke, wenn jemand wirklich gläubig ist, soll er getauft werden. Apostelgeschichte 8, Vers 35. Dort heißt es, und hier ist jetzt eine ganz wichtige Stelle, da tat Philippus seinen Mund auf, hob an mit dieser Schriftstelle, verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber des Weges dahin zogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser, was hinter mich getauft zu werden. Ich frage mich mal, woher wusste der was für eine Taufe? War der Jude Christ? Das war also ein Proselyt. Kein richtiger Heide, ein Proselyt, ein Neger, ein Mohr, ein Eunuch, ein Verschnittener, Schatzmeister einer Königin. Saba, gehen wir davon aus, waren wahrscheinlich Afrikaner. Wobei es eine Möglichkeit gibt, dass vorher das Land nur für andere bewohnt war, dass es doch weiß war, aber spielt keine Rolle. Auf jeden Fall, er war ein Proselyt, also ein Judegenosse. Und jetzt, woher weiß der Mann, der das Evangelium nicht kannte? Woher weiß er von der Taufe? Das muss der Philippus ihm bei der Evangelisation erzählt haben. Und jetzt fragt er plötzlich, darf ich getauft werden? Jetzt kommt was ganz Einfaches. Und das ist so einfach, wir können selbst Kinder nicht irren. Was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ließ den Wagen anhalten, sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Guckt, und hier ist eigentlich ganz einfach, wenn man keine Theologie treibt, eine ganz klare Aussage. Hier steht ganz klar, wer darf getauft werden, wer glaubt. So einfach ist es. Was ist der Umkehrschluss? Ist ganz einfach. Kindertaufe ist verboten. Die Bibel sagt hier ganz klar, es darf nur getauft werden, wer glaubt. Das ist ja der Grund, warum der Luther am Schluss auf die Idee kam, dass Kinder Glauben haben. Er war mindestens so ehrlich, dass er das zugegeben hat, dass man nur getauft werden kann, wenn man Glauben hat. Dann hat er ja gesagt, das ist die Konstruktion, die Paten glauben für das Kind. Unsinn, Entschuldigung. Sondern die Bibel sagt, wenn du glaubst, dann darfst du getauft werden. Ansonsten darfst du gar nicht getauft werden. Jetzt kommen wir etwas tiefer hinein in die Heilsgeschichte und auch in diese Dinge. Wir haben vorher ja gesehen, Apostelgeschichte 16, hier ist mir nochmals wichtig, diese Taufe des Hauses, hier handelt es sich in der Regel um Gläubige, man sieht es wieder, Vers 32 beginnt es eigentlich, sie sagten ihm und allen, die in seinem Hause waren, das Wort. Da nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich, wusch ihnen die Striemen ab, ließ sich auf der Stelle taufen, er samt den Seinigen. Guck mal, was passiert. Kommt ein Kerkermeister mitten in der Nacht unter schlimmsten Umständen zum Glauben. Was macht er sofort? Er lässt sich taufen. Ihr seht, wie normal die Taufe war. Wie natürlich, wenn jemand zum Glauben kann, haben die Apostel getauft. Die haben da auch keine, ich sag's einmal, Katechetenzeit gehabt, dass er geprüft wurde. Ein Prüfling, bist du würdig? Sie haben aufs Bekenntnis hin getauft. Wenn jemand bezeugt hat, dass er Jesus Christus aufnahm und wieder geboren war, haben sie ihn sofort getauft. Und selbst den Aposteln ist passiert, dass sie einen Falschen getauft haben. Also das Risiko geht Gott ein bei dieser Praxis Simon Magus. In Apostelgeschichte 8, sie haben den Zauberer getauft, obwohl er nicht echt war. Es kann passieren. Ich will nicht sagen, dass es sanktioniert ist, man soll hier aufpassen, aber es gibt es nicht, dass man sagt, wir müssen dich ein Jahr prüfen, ob du gläubig bist. Wenn man jemand prüfen muss, ein Jahr, ob er gläubig ist, dann möchte ich mal die Bekehrung sehen, wie die aussieht. Also bei radikaler Bekehrung sieht man doch sofort, was passiert. Dann räumt doch jemand sein Leben auf, dann geht doch jemand hin und dient dem Herrn. Also wo ich mich bekehrt habe, das war Revolution auf der Bank. Ich weiß nur, wie heute, da kam mein Chef, kam aus dem Zimmer. Ich habe mir ein Traktat auf den Tisch gelegt, morgens. Dann kam er raus, hat er mich gefragt, glauben Sie das wirklich? Und dann begann Revolution. Wenn man sich bekehrt, beginnt Revolution. Und dann ist die Taufe keine große Sache mehr. Gehört mit dazu. Apostelgeschichte 18, 25. Hier ist eigentlich was indirekt beschrieben. Hier ist Apollos ein Mann, von dem die Schrift sagt, er war mächtig in der Schrift, feurig im Geist. Das heißt, hier war ein Mann, der war wirklich, ich sag's mal, dem Herrn hingegeben. Er brannte für den Herrn, aber jetzt nicht der Feuertaufe, sondern das ist das Brennen des Herzens aus Lukas 24. Brennte noch unser Herz, als er die Schriften öffnete. Es war ein Mann, der von der Heiligen Schrift erfasst war. Das ist interessant. Dieser war unterwiesen im Wege des Herrn, feurig im Geist, redete und lehrte genau, da steht im Griechischen Agribos, agribisch, also ganz pingelig genau über Jesus, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Vers 26, da aber Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus, weil er nämlich nur die Johannestaufe kannte. Sie haben ihm also die Wassertaufe der Gläubigen erklärt. Also war die Taufe zumindest so wichtig, dass die Gläubiger hier nachgefasst haben, dass er getauft wurde. Aber so ein geistlicher Mann war nicht durch seine Geistlichkeit so weit, dass er dann die Taufe nicht mehr nötig hätte. Nochmals, man wird nicht gerettet durch die Taufe, aber es war eine klare Normalität der Gläubigen. 1. Timotheus 6, Vers 12 wird allgemein auf die Taufe gedeutet, steht nicht drin, dort heißt es von dem Bekenntnis, das du vor vielen Menschen abgelegt hast, deutet darauf hin. Aber möchte jetzt nicht lehrmäßig festschreiben, wenn es nicht geschrieben steht. Aber es deutet darauf hin. Es gibt jetzt ein großes Problem in der Bibel. In unserer Bibel ist leider das Lutherdeutsch manchmal zu stark gewesen. Luther hat etwas gemacht, aber man kann das nur damit erklären, dass er die deutsche Sprache ja praktisch erfinden musste. Er konnte manche Fürwörter, manche Präpositionen nicht übersetzen. Wenn Luther nicht gewusst hat, wie er übersetzen soll, hat er einfach angeschrieben. A-N, an. Und aus dem Grund siehst du in der deutschen Bibel manchmal nicht, was gemeint ist. Und man muss dann in die Tiefe gehen, auch von der Präposition her, um zu sehen, ob die Wassertaufe gemeint ist oder die Geistestaufe. Die Taufe mit Heiligem Geist, das heißt die Wiedergeburt, kann man manchmal kaum unterscheiden. Man sieht es nur oft an der Präposition im Fürwort. Und die Stelle, die die Wassertaufe nicht betreffen, die kommt später. Wir möchten jetzt hineingehen, Wassertaufe. Matthäus 28, Vers 19. Wir sind alles Heiden. Das ist ja eine wichtige Unterscheidung in der Bibel. Jeder Nicht-Jude ist ein Heide. Ich habe immer geglaubt, Die Leute in Afrika, die Leute in Indien, die Leute bei den Indianern, das sind die Heiden, habe ich geglaubt. Bis mich die Bibel dann belehrt hat, jeder Nicht-Jude ist ein Heide. Also bin ich auch ein Heide, von Geburt. Und jetzt sagt die Bibel ganz nüchtern, ich lese jetzt so, wie es im Grundtext steht, mir ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Geht hin und macht zu Jüngern alle Heiden. Steht hier, nicht Völker, Heiden, Ethne. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das ist der Grundbefehl für Heidenmission. Was sollen wir tun? Wir sollen evangelisieren, wir sollen taufen und wir sollen lehren. Das ist der Grundbefehl. Ihr kennt den anderen Befehl, Matthäus 10, wo es heißt, wir sollen Wunder tun. Wo es heißt, wir sollen Tote auferwecken. Und was steht dort? Geh hin zu Israel. Unterschied. Also hier ist auf jeden Fall ein Grundbefehl, dort heißt, wenn du dem Herrn dienst, es ist ein Grundgedanke, hinzugehen, zu evangelisieren, zu taufen und dann zu lehren. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Wenn man sich fragt, was sollen wir tun im Gemeindebau, es gibt zwei große Stellen. Diese hier, wir sollen evangelisieren, taufen und lehren und dann Apostelgeschichte 2, 42, da kommen wir bald hin, so der Herr Gnade gibt. Wir sollen das tun, was dort geschrieben steht, wir sollen in der Lehre der Apostel bleiben. Wir sollen das Brot miteinander brechen. Wir sollen in den Gebeten bleiben und in der Gemeinschaft. Das ist das große Programm. Evangelisation, Taufe Dann, wenn das geschehen ist, Lehre, Brot brechen, sprich Abendmahl, Gemeinschaft und Gebet. Das sind die großen Elemente des Gemeindebaus. Und dort soll jeder Diener gemäß der Berufung und gemäß der Begabung, die ihm Gott gegeben hat. Wir wissen aus 1. Petrus 4, Vers 10, dass jeder Gläubige bei der Wiedergeburt mindestens eine Geistesgabe erhält. Und mit diesen Gaben soll er Gott dienen. Und es gibt nicht nur diese 9 aus 1. Korinther 12, die man immer sagt, diese Zeichengaben. Es gibt mindestens, hat einmal ein Bruder gezählt, ich habe selber nicht nachgezählt, 21 Geistesgaben. Ist interessant, was die Bibel sagt. Wisst ihr, was eine Geistesgabe ist? Ein Charisma. Wer ein Charismatiker ist, die, die für euch verheiratet sind, ihr seid Charismatiker. Die Bibel sagt, das Charisma der Ehe. Und ihr ledig seid, sagt die Bibel, das Charisma des ledig seid. Wenn man das mal genau liest in der Bibel, dann merkt man, unsere ganze Theologie ist teilweise handgestrickt, selber gemacht. Die Bibel lernt es ganz anders. Sie sagt, von Gott wurde Begabungen gegeben. Zum Beispiel Leute, die aufs Missionsfeld gehen, die haben als Gnadengabe die Fähigkeit erhalten, wenn es die Aufgabe erfordert, ledig zu bleiben. Ist keine Frage. Wisst ihr, da sieht man das plötzlich anders, sagt ja, Moment mal, dann sind es ja nicht nur die spektakulären Dinge. Lest mal Römer 12, über die Geistesgaben in Römer 12, was dort geschrieben steht. Und so ist hier einfach ganz nüchtern, gemäß diesen Gaben sollen wir Gott dienen. Und der Beginn dieses Dienstes am Hause Gottes ist Bekehrung, Wassertaufe und dann gehen wir hinein durch Bibelstudium in die Lehre der Apostel und in die Praxis der neutestamentlichen Gemeinde. In Markus 16 ist ein wichtiger Befehl. Markus 16, Vers 15. Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Hier ist eine ganz klare Aussage. Glaube ist nicht heilsnotwendig. Ihr habt nicht aufgepasst. Taufe ist nicht heilsnotwendig. Glaube ist heilsnotwendig. Aber die Taufe, die ist es nicht. Wisst ihr, und hier ist ein entscheidender Punkt. Die Bibel sagt ganz klar, wer glaubt, wird gerettet und es normal ist, dass er getauft wird. Wenn er aber zum Glauben kommt, sich nicht taufen lässt, geht er wegen dem nicht verloren. Das muss man auch zugeben. Es gibt dann auch Baptistenkreise und fanatische Täufer, die sagen, wenn du dich nicht taufen lässt, gehst du verloren. Das lehrt die Bibel nicht. Lehrt sie nicht. Muss man ganz klar sagen. Trotzdem, ich frage mich, wenn ein Gläubiger zur Erkenntnis kommt, dass der Glaube und Taufe zusammengehören, dass das richtig ist, und er lässt sich nicht taufen, dann frage ich mich, was ist das für ein Gläubiger? Was spielt sich in dem Herzen ab? Ein Ungehorsam. Das ist wieder die ganz andere Seite. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Jetzt nähern wir uns Apostelgeschichte 2,38. Warum steht in Apostelgeschichte 2,38, tut Buße, lasst euch taufen und dann erst bekommt ihr die Geistestaufe? Warum? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und hier haben wir eine ganz klare Sachlage. Es war ein Befehl an gläubige Juden, die waren gläubig nach Altem Testament. Sie waren gläubig an Yahweh, an den Gott Israels. Sie haben an Gott geglaubt, an den lebendigen Gott. Und der Akt, der ihnen zur Wiedergeburt verhalf, war, dass sie im Glauben annahmen, dass Jesus Christus der Messias ist. Dass sie sich mit diesem verachteten, verfluchten nach mosaischem Gesetz, mit diesem Gehängten identifizierten. Und die Identifikation war die Taufe. Und aus dem Grund hat es bei den Juden geheißen, lass dich taufen und dann kommt der Geist. Wenn sich jemand hat taufen lassen von den Juden, war es klar, dass er echt ist. Kein Jude hätte gewagt, sich taufen zu lassen, wenn er nicht echt gewesen wäre. Das Interessante ist, wir kommen nachher nochmals drauf, immer wenn Gläubige aus dem alten Bund hier sind, Juden, die an Jahwe glaubten, dann geht es immer gleich. Buße, Taufe, Geistestaufe, Wiedergeburt. Wenn die Heiden kommen, geht es anders. Dann geht es Glaube, Wiedergeburt, Taufe. Wenn man das jetzt nicht durcheinander bringt, wenn man es nicht versteht, heilsgeschichtlich, dann kann man sagen, guck her, Karl Hermann, du bist jetzt ein junger Mann, du bist zum Glauben gekommen, jetzt fällt dir die Geistestaufe, jetzt lass dich taufen und dann kriegst du die Geistestaufe. Heute würde ich sagen, Entschuldigung, immer langsam, bin ich ein Jude? Nö. Warum sagst du mir das denn? Zeig mir die Stelle für die Heiden. Und dann wird es schon schwierig. Ihr versteht? Ihr merkt, wie wichtig es ist, die Bibel heilsgeschichtlich zu verstehen. Hier ist ein Taufbefehl an die Juden. Und darum ist diese Reihenfolge.
Die nächste Stelle, die geht an Halbjuden. War eine wichtige Gruppe, die Samariter. Apostelgeschichte 8, Vers 12. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi predigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Das Gleiche, das sind Halbjuden, sie kommen auch nicht zum Glauben. Die Apostel müssen kommen, die Hände auflegen, dass die Wiedergeburt, die Geistestaufe geschieht. Warum? Weil erst als sich ein Jude wie der Petrus mit einem verachteten Samariter identifiziert, also sich so erniedrigt, das war eine Erniedrigung von Petrus, kommt der Durchbruch zur Wiedergeburt. Es sind so heilsgeschichtliche Zusammenhänge, die man wissen muss. Man muss wissen, was ein Samariter ist. Man muss wissen, warum ein Samariter nicht ohne weiteres gerettet werden konnte, nach jüdischer Lehre. Er musste zuerst konvertieren. Erst wenn man das versteht, wenn man das alles nicht versteht, dann wird es schwierig. In Apostelgeschichte 10, 47, das geht uns an. Die Bekehrung des ersten Heiden. Cornelius, ein Römer, sagt die Bibel, ganz nüchtern, ich lese ab 44, während Petrus noch diese Worte redete, der hat es nicht gepredigt, tut Buße, lasst euch taufen und der Geist kommt, hat er nicht gepredigt, sondern er predigt, wenn er das lässt, Vergebung der Sünden durch das Blut Jesu Christi, steht hier nicht Blut, aber er hat Vergebung der Sünden durch den Namen Jesus gepredigt und da war das Blut hundertprozentig dabei. Er hat hier einfach das Heil in Christus gepredigt. Und dann passiert etwas. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Jetzt geschieht die Geistestaufe plötzlich vor der Taufe, weil es Heiden sind. Das muss man beachten. Jetzt kommt was ganz Einfaches. Die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, erstaunten, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Jetzt kommt das Zeichen des Zungenrede als Beweis, dass Wiedergeburt war. Wird ja ganz klar bewiesen in Kapitel 11 denn. Aber jetzt kommen wir zur Taufe. Wir haben heute nicht Geistes- und Wassertaufe. Vers 47. Da antwortete Petrus, kann auch jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft werden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir, laut Apostelgeschichte 11 ab Vers 14, die wiedergeboren waren. Das heißt, hier ist ein ganz klarer Beweis, dass hier Petrus dasselbe tut, praktisch, was Philippus tat. Er fragt hier, oder was der Kämmerer tat. Er fragt hier, wer darf denn getauft werden? Der Kämmerer hat er gefragt. Und jetzt kommt eine ganz klare Aussage. Hier, sie haben den Heiligen Geist empfangen. Jetzt kommt Vers 48. Und jetzt wird es schwierig. Da steht nämlich, er befahl, dass sie getauft würden. Er befiehlt es. Wisst ihr was? Taufe ist ein Befehl Jesu. Matthäus 28, er befiehlt die Taufe. Er wiederholt sie in Markus 16. Es ist ein Befehl der Apostel an die Juden. Es ist ein Befehl der Apostel an gläubig gewordene Samariter, und das sieht man, indem sie es in der Praxis ausführen. Es ist ein Befehl der Apostel an gläubig gewordenen Heiden. Und dann sind wir bei Apostelgeschichte 19, Vers 1 und folgende. Hier ist wieder dasselbe. Hier sind Jünger des Johannes des Täufers. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, zu sagen, hier sind wiedergeborene Gläubige. Die haben nicht einmal gewusst, dass sie an den Herrn Jesus glauben sollten. Haben sie nicht gewusst? Wie kann man behaupten, dass hier Wiedergeborene wären? Die haben nicht einmal gewusst, dass man den Herrn Jesus glauben soll. Wie kann man gerettet werden ohne den Herrn Jesus? Ausgeschlossen. Und in dem Moment, wie sie belehrt werden über das Heil in Christo, und sie waren getauft mit der Taufe des Johannes, geht hier Paulus einfach hin, legt ihnen die Hände auf, der Heilige Geist kommt über sie und vorher geschieht dasselbe wie in Apostelgeschichte 2,38. Es sind Juden. Drum werden sie zuerst getauft und dann kommt der Geist. Eine ganz einfache Regel. Bei den Juden wurde immer zuerst getauft, dann kommt der Geist. Bei den Heiden, das hatte heilsgeschichtliche Gründe, bei den Heiden kommt immer zuerst der Heilige Geist zur Wiedergeburt und dann wird erst getauft. Nachdem die Zeit der Apostel, nachdem die Zeit hier Israels, ihre große Zeit des Aufbruchs vorbei ist, gilt heute nur die zweite Praxis. Wiedergeburt und dann Taufe. Das ist eine ganz klare Aussage von der Schrift her. In Apostelgeschichte 9, hier ist Paulus. Wir sagen immer, er ist unser großes Vorbild. Da ging Ananias hin, trat in das Haus, er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Alsbald fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er konnte wieder sehen, stand auf und ließ sich taufen. Jetzt Moment mal, ist es ein Jude oder keiner? Der Paulus. Warum kriegt Paulus hier praktisch der Heilige Geist? Er nennt ihn Bruder, bevor er praktisch getauft wird. Ganz einfacher Grund, er ist der Heidenapostel, darum redet er mehr in Zungen als alle anderen und darum empfängt er die gleiche Taufe wie die Heiden, das ist keine Frage. Ihr merkt, wenn man die Bibel einigermaßen so liest, wie es wirklich gemeint ist, wenn man das ein bisschen sortiert, heilsgeschichtlich, dann hört die ganze Verwirrung auf, dann ist alles klar. Gott ist ein Gott der Klarheit, der Teufel ist der Diabolus, der Verwirrer. Gott macht's klar. Wenn ich es ganz nüchtern sehe, die biblische Taufe ist ein Befehl Jesu, ist ein Befehl der Apostel, ist eine Praxis Jesu, Praxis der Apostel. Ich sehe keine Möglichkeit, diesem Befehl auszuweichen, auch aus traditionellen Gründen nicht. Ich dränge die Brüder, die nicht getauft sind, nicht. Ich arbeite, ich könnte euch jetzt Namen sagen, mit führenden Leuten auch zusammen, die im Pietismus Führer sind. Ich dränge sie nicht, aber wenn sie mich fragen, sage ich schon so, sage ich Befehlsverweigerung, ganz einfache Befehlsverweigerung. Der Herr hat es befohlen, aus, brauchen wir nicht reden. Entweder oder. Wenn Sie dann ehrlich sind, ich hatte mal einen Pfarrer bei mir auf dem Sofa, der war den Tränen nahe. Wir haben über Kindertafel diskutiert. Er hat mich regelrecht flähnlich angesehen und sagt dann, was soll ich tun? Wissen Sie mir eine andere Lösung? Ich habe gesagt, ja, ich weiß andere. Wir haben mal einen Kirchengemeinderat getauft. Es war interessant. Sie haben ihn sofort abgeschossen. Sofort. Und ich möchte hier einfach, ich möchte nicht polemisieren, aber ich möchte eine Zwischenbemerkung machen, dass wir hier nicht auf falsche Pferde kommen. Ich möchte doch nicht geistlicher sein, wie es wirklich ist. Wisst ihr, was die Taufe ist? Die Kindertaufe ist was ganz Einfaches. Das ist ein Geldbeschaffungsmittel. Seien wir ehrlich. Wenn du heute die Kinder nicht mehr taufst, züchtest du. Wenn wirklich nur noch aus letzter Überzeugung, was glaubt ihr, wie viele Menschen würden hingehen, sich freiwillig zu den Großkirchen halten und sich freiwillig anmelden, um Kirchensteuer zu zahlen? Was glaubt ihr, wie viel wäre das? Ganz wenige. In kurzer Zeit hättest du sowohl katholische als evangelische Kirche, als kleine Freikirche oder Sekte, hättest du beieinander. Schlimm. Wisst ihr, und von daher bin ich eigentlich relativ unbarmherzig, wenn es um Taufe geht. Ich erlaube mir dann einfach, die Frage nach dem Geldbeutel zu stellen. Sei es vielleicht deine Theologie mit dem, was ich im Beruf zu tun habe, verwandt mit dem Geld. Wisst ihr, und ich sage es ganz einfach. Jeder, der nüchtern die Bibel studiert, der kann nur noch zu einem Schluss kommen. Die Taufe der Erwachsenen ist normal. Ist ein Normalzustand. Wir haben als Drama der Volkskirchen. Hier mal das Drama, sie haben uns in der Reformationszeit bis aufs Blut verfolgt. Sie haben einer Frau, weil sie angeblich das Sakrament gelästert hätte, also für Großen gegen Kindertafel gesprochen hat, haben sie glühendes Eisen durch die Wange gebrannt, haben ihr Löcher durch die Backe durchgebrannt. Solche Dinge. Einer Frau haben sie die Zunge abgeschnitten. Großteil haben sie verbrannt, die Evangelische in Augsburg zum Beispiel, nicht die Katholiken. Die haben es auch gemacht, aber auch die Evangelischen. Man sieht hier, was hier für ein Kampf ist in der Finsterniswelt um diese Sache. Und jetzt kommt die große Frage, ich bin Wiedertäufer, ist keine Frage, ich bin ein Anabaptist. Meine Kinder sind es nicht, die sind nie getauft worden, aber ich bin wiedergetauft. Bloß biblisch gesehen bin ich kein Wiedertäufer, weil nämlich meine Kindertaufe gar keine war. Haben wir einen Prediger darüber predigen gehört, das hat mich sehr erbaut. Nachdem er die Bibel studiert hat, war es ihm klar, ich muss mich taufen lassen. Dann kam er zu seinen Brüdern und sagt, Brüder, ich habe erkannt, ich muss mich taufen lassen. Sie kamen und sagten, du bist als Kind getauft. Er sagt ihnen ganz einfach, nach einem Tag Bedenkzeit sagt er ihnen etwas und sagt, Brüder, es ist ein Problem dabei. Ich kann mich nicht erinnern. Ihr versteht? Ich kann mich nicht erinnern. Bei so einer wichtigen Sache der Taufe ist, glaube ich, wichtig, dass man sich erinnert. Wir haben etliche hier bei uns, die vor kurzem bei uns getauft wurden und ich denke, es ist für euch auch wichtig, dass ihr euch erinnert. Taufe ist was Wichtiges, was ungeheuer Wichtiges. Auch vor Erinnerung her, da man sich öffentlich vor Gott und Menschen bekennt zu diesem Lamm Gottes, Jesus Christus. Also ich möchte nochmals betonen, Wiedertaufe in der Bibel ist absolut erlaubt. Hier, Apostelgeschichte 19, sie waren getauft mit der Taufe des Johannes, es war die falsche Taufe oder nur eine Vorläufertaufe, also wieder Taufe. Wenn man als Kind mit Wasser besprengt ist, das ist keine Taufe, also wieder Taufe, ist gar keine Frage. Wenn mich einer wegen dem Wiedertäufer beschimpfen muss, ist in Ordnung, ist gar kein Schimpfname, ist ein Ehrenname. Von dem Hintergrund ist ein Ehrenname. Und hier nochmals in Ziffer 9 die große Wahrheit. Auch wenn ihr es einmal näher untersucht, die Juden werden getauft auf den Namen Jesu, ist logisch, und die Heide werden getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Heute gibt es Lehrstreitigkeiten. Heute redet Brüder auf und sagen, ihr müsst nur getauft werden auf den Namen Jesu. Die anderen sagen, du musst getauft werden auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und du musst dreimal untergetauft werden. Und ich sage, ihr müsst die Bibel genau lesen. Wenn ihr wieder Jude und Heide unterscheidet, das große Geheimnis der Bibel, dann werdet ihr sehen, die Jude wurden in der Regel auf den Namen Jesu getauft, die Heide im Namen Jesu, das heißt auf Befehl Jesu, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ihr merkt etwas, wenn man auch heilsgeschichtlich an die Taufe rangeht, dann ist das Geheimnis und dieses Mystische weg, dann ist plötzlich logisch. Gibt es keinen Widerspruch. Das ist das Faszinierende in der Bibel. Aber die Frage ist, wenn die Taufe ein Gott Recht geben darstellt, was ist dann die Taufe? Was ist Taufe? Ganz praktisch, Kolosser 2, Vers 11 bis 15. In ihm seid ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die ohne Hände geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus, indem ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in welchem ihr auch mit auferstanden seid durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat, auch euch, die ihr tot wart durch die Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, hat er mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle eure Übertretungen vergab. Jetzt könnt ihr sagen, was ihr wollt. Wenn ihr hier die Schrift nicht brecht und nüchtern lest, dann kann es nicht die Wassertaufe sein. Dann muss hier mit Taufe, und wenn Taufe im Hauptwort steht, im Substantiv, ist manchmal die Geistestaufe, die Wiedergeburt gemeint. Hier sagt doch die Bibel ganz klar, du bist innerlich beschnitten worden. Bei der Taufe, bei der Wiedergeburt, bei der Taufe mit dem Heiligen Geist. Dort bin ich mit Christus begraben worden, innerlich, und bin mit Christus auferstanden zu neuem Leben. Das ist innerlich geschehen. Und die Taufe ist nichts anderes, als dass sie öffentlich Gott Recht gibt. Wisst ihr, ich stehe vor diesem Wasser, ich bin in meinem alten Zustand trocken und sage, so war ich. Dann steige ich ins Wasser und ein Dritter taucht mich unter. Das ist ein Bild auf der Herr Jesus. Ich werde untergetaucht im Wasser. Wasser, ein Bild auf der Heilige Geist. Und dann bezeugt der Täufling, so wie mich jetzt der Täufer unter Wasser taucht, ich sage nachher, wie man taucht, das ist wichtig, wie mich der Täufer unter Wasser taucht, so hat mich der Herr Jesus in den Heiligen Geist hineingetauft. Und jetzt komme ich heraus und bin nass, ich bin neu, ich bin verändert, ich bin im Heiligen Geist getränkt. Das ist genau die Taufe. Ist eine ganz einfach bildliche Darstellung dessen, was bei der Wiedergeburt geschah. Ich möchte einschieben, wir taufen nicht auf den Rücken. Das ist ein ganz einfacher Grund. Die Bibel lehrt ganz klar, auf den Rücken ist Gericht. 1. Mose 49. Jesaja 28. Immer, wenn es auf der Rücke geht, ist Gericht. Zum Zweiten ist es aus meiner Sicht, Entschuldigung, wenn ich sage, ich bin auf der Rücke getauft, darum, dass er mich richtig versteht. Ich habe mich wegen dem nicht wieder taufen lassen, aber auf der Rückentaufe ist eine Form, die unmoralisch ist, wenn man die Blöße aufdeckt. Es ist auch schwierig, jemanden zu berühren. Wir haben eine ganz andere Form. Wir haben ein ganz flaches Taufbecken. Wir lassen die Gläubiger knien. Sie kniet wie in der Gebetshaltung bis zur Brust im Wasser. Da muss der Täufer nur eines tun. Er nimmt die ganz leicht von hinten und taucht ihm der Kopf unter. Dann ist er vollständig untergetaucht. Es ist absolut moralisch, absolut biblisch. Man fällt auf sein Angesicht, wenn man Gott begegnet. Das ist nur so viel zur Form. Und dann kommt ein ganz schwieriges Kapitel, Römer 6. Manchmal kommen Brüder zu mir oder sie schreiben es in Hefter oder sagen es im Zitat, sagen, wir haben Menschen in den Tod Jesu getauft. Ich muss innerlich lächeln und muss sagen, ihr könnt es gar nicht. Der Einzige, der in den Tod Jesu taufen konnte, war der Herr selber, dem euch in der Heiligen Geist getauft hat. Römer 6. Ich lese mal, jetzt lese ich, was im Urtext steht. Da steht nämlich ein bisschen was anderes wie in der deutschen Bibel. Vers 2. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir hinein in Christus Jesus getauft sind, hinein in seinen Tod getauft sind? Wir sind alle mit ihm begraben worden durch die Taufe, hinein in den Tod, auf das, gleich wie Christus aus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Hier steht das griechische Wort eis. Hier ist gezeigt, wir sind hineingetauft worden in Christus. Wo geschah das? Bloß 1. Korinther 12, Vers 13, bei der Wiedergeburt, bei der Geistestaufe. Also ist auch hier die Wiedergeburt gemeint. Und jetzt ist die Taufe einfach ein Darstellen dessen, was dort geschah. Kolosser 3, 1. Nun seid ihr mit Christus auferstanden, so suchet, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben bei der Wiedergeburt. Das ist entscheidend. Und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott durch Wiedergeburt. Wenn der Christus euer Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Jetzt kommt etwas. Leider steht in manchen Bibeln hier ein Abschnitt. Vers 5 geht's weiter. Tötet nun eure Glieder. Vorher steht, ihr seid gestorben. Wenn ich tot bin, was soll ich töten? Das ist die große Lehre des Getauftwerdens mit dem Heiligen Geist, dass ich nämlich in Christus hineinversetzt bin und von der Stellung her mit Christus gekreuzigt, mit Christus begraben und vollständig befreit bin. Das ist mein Geburtsrecht, mein Anrecht, das ist in mir. Was sagt die Bibel? Weil du es hast, wende es an. Jetzt beginnen deine Glieder zu töten. Es geht von der Erlösung her. Ihr kennt das Alte Testament? Der Herr geht zu Israel und sagt, ich habe diesen Stamm der Kananiter in deine Hände gegeben. Das ist das, was bei der Wiedergeburt geschah. Ich habe alles. Jetzt geh hin und treib sie aus. Das heißt, du bist mit Christus begraben worden bei der Wiedergeburt. Jetzt geh hin und töte deine Glieder. Dass dieser Tod praktisch wird. Wisst ihr, das ist ganz einfach. Ein Toter ist nicht neidig. Ein Toter ist nicht eifersüchtig. Ein Toter ist nicht fleischlich. Ein Toter ist nicht egoistisch. Ein Toter ist nicht habgierig. Das ist ganz einfach. Das sind die Glieder, die getötet werden sollen. Und jetzt geht die Taufe eben tiefer. Wenn ich Gott recht gebe, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, dass ich mit Christus begraben bin, dass ich suche, was droben ist, dann bekenne ich ja in der Wassertaufe, Herr, ich stimme dem zu. Und es geht viel weiter. Galater 6, Vers 14 sagt nämlich hier etwas. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, denn allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch welches mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das heißt, ich gebe zu in der Taufe, öffentlich, wisst ihr schon, öffentliche Erklärung. Ich sage praktisch, wenn ich hier stehe, ich war trocken, ich war alt. Dann kam der Herr Jesus in seiner Gnade und hat mich, so wie mich jetzt der Täufer untertaucht, im Heiligen Geist untergetaucht bei der Wiedergeburt. Er hat mich wiedergeboren. Er hat mich in seinen Leib hineingetauft. Er hat mich gedrängt mit dem Heiligen Geist. Und jetzt bin ich auferstanden. Ich bin mit ihm begraben in diesem Wassergrab, diesem Grab des Heiligen Geistes, wo der Heilige Geist mich mit Christus hat sterben und auferstehen lassen. Und ich komme jetzt heraus, nass und bin neu. So weit geht der Meister mit. Jetzt kommt der zweite Punkt. Ich bekenne öffentlich, der Rest stimmt auch. Ich habe kein Recht mehr auf mein eigenes Leben. Ich bin durch das, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, durch das, dass ich mit Christus begraben worden bin, dieser Welt gestorben. Ich habe kein Recht mehr. Ich gehöre ihm. Ich habe jetzt ihm zu leben. Das ist ein ganz brutaler Punkt, den man oft in der Taufe übersieht. Galater 3, ihr könnt es in Ruhe nachlesen, meint noch, dass man Christus angezogen hat, kann man nur anziehen in der Wiedergeburt. Und von daher sehe ich es eindeutig. Die Taufe stellt ein öffentliches Bekenntnis, ein öffentliches Schauspiel dessen dar, was in meinem Herzen geschehen ist. Jetzt fragt mich bitte nicht, warum hat es der Herr so gemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe schon oft darüber nachgedacht und gesagt, warum Taufe? Warum lässt der Herr diesen Vorgang der Wiedergeburt öffentlich darstellen? Warum? Ich weiß es nicht. Die Bibel lehrt es auch nicht, warum. Das ist ein Geheimnis. Aber wisst ihr, manchmal ist der Herr einfach so, dass er für uns, auch wenn wir es nicht versteht, gehorsam will. Aber wenn wir in der Tiefe nicht versteht, warum er es will, verstehen wir doch etwas, dass er es will. Der Befehl. Es gibt ein paar schwierige Stellen über die Taufe, die ich nicht verheimlichen möchte. 1. Korinther 15, Vers 29, die haben ja vermutlich Sekten, haben daraus diese Lehre entnommen, dass man sich für Tote taufen lassen kann. Was würden sonst die tun, welche sich für die Toten taufen lassen? Wenn die Toten gar nicht auferstehen, was lassen sie sich für die Toten taufen? Aber jetzt kommt der entscheidende Satz. Jetzt erklärt der nächste Satz wieder, um was es geht. Und warum stehen auch wir stündlich in Gefahr? Täglich sterbe ich. Was heißt das? Ich bin mit Christus gekreuzigt. Sagt der Paulus hier. Ich gebe mich täglich in den Tod Jesu. Und die Stelle können wir mal übersetzen, wenn man es komma anders setzt. Hat eine Bibelübersetzung gemacht, Konkordante. Was würden sonst die tun, die sich taufen lassen? Punkt. Im Griechischen gibt es keinen Punkt hier im Originaltext. Für die Toten, das heißt umsonst, Paulus nimmt manchmal so extreme Formulierungen, wäre es, wenn Tote nicht auferstehen, ein Wortspiel. Das ist nicht das einzige Wortspiel, das Paulus benutzt. Dann würde die Stelle heißen, es ist für die Toten umsonst, dass du dich taufen lässt, wenn die Toten nicht auferstehen, ein Wortspiel. Und das ist eindeutig. Also hier haben wir keine Handhabe, dass man daraus lesen könnte, dass praktisch jemand sich für Tote taufen lassen sollte. Geht aus dem Textzusammenhang in keinster Weise hervor. Und dann kommt die Stelle, übrigens, das ist die Stelle, wegen der ich mich taufen ließ. 1. Petrus 3, 21. Ich hatte permanentes schlechtes Gewissen nach meiner Wiedergeburt. Ich habe so viel in Ordnung bringen müssen, dass der Herr mich durch die, ich sag's mal, härteste Erziehungsmaßnahme so weit brachte, dass ich alles in Ordnung brachte. Aber dann hat der Teufel das ausgenutzt und hat mich ins Extrem gezogen, dass ich zu überempfindlich wurde. Ich war am Schluss so weit, wenn mein Chef an mir vorbeilief und seine Jacke hat meine Jacke gestreift, habe ich eine halbe Stunde nichts mehr gearbeitet. Dann habe ich eine halbe Stunde überlegt, ob ich mich entschuldigen muss. Ihr versteht, so empfindlich war ich. Ich war mal auf dem Knie bis bei der Volksmission, wo diese Wartestunde war. Und da sieht man auch, hier war keine Befreiung vom Heiligen Geist, hier war was ganz anderes. Hier war ich dann so übersensibilisiert durch meine pfingstliche Vergangenheit, dass ich dann an meinem Foto, ich habe schon mal erzählt, hatte ich eine Kette. Ich habe mit der Kette gespielt. Und plötzlich ist die hin und her gebaumelt. Da kam der Teufel und hat gesagt, du hast gependelt, ich habe es geglaubt. Habe die Kette abgeschraubt, habe sie in der Schnee rausgeworfen. Da gehe ich zu einem Bruder, seinem Ältesten, einem Vorstandsmitglied der Volksmission, habe ihm das erzählt. Wenn ein geistlicher Mann gewesen wäre, hätte er gesagt, Karl Hormann, du bist ein Baby in Christo, du hast keine Ahnung, das ist Kinderei, der Teufel blöft dich. Wisst ihr, was der zu mir sagt? Da siehst du, wie schnell dich der Teufel hat. Dann war ich nicht erledigt. War ich erledigt, ihr versteht. Ich mache dem Mann keinen Vorwurf, ihr versteht mich. Sondern mir geht es um was anderes, um zu zeigen, wenn man geistlich die Hintergründe von der Bibel her versteht, dann wird man frei, dann wird man frei von Menschen, frei von Lehren der Menschen. Da kann man Gott dienen, dem Herzen gemäß. Dann ist es für den Teufel relativ schwierig, einen hier ins Boxhorn zu jagen. Das ist mich immer den Ausdruck gebrochen. Wirklich, wirklich in die teuflische Verführung hineinzujagen. Aber an der Stelle habe ich dann mich entschieden, mich taufen zu lassen. 1. Petrus 3, 21. Als Abbild davon rettet uns nun auch die Taufe, welche nicht ein Abtun fleischlichen Schmutzes ist, sondern die an Gott gerichtete Bitte um ein gutes Gewissen. Durch die Auferstehung Jesu Christi. Wir sind mit Christus gestorben und auferstanden. Merkt doch, hier ist wieder der Zusammenhang, lehrmäßig. Jetzt steht hier natürlich ein Wort, das gibt's im Deutschen gar nicht. Hier steht, die Taufe ist ein Abbild. Und hier steht ein Antitypus. Wisst ihr, was das heißt? Es ist ganz extrem. Ein Bild des Bildes. Das Bild für die Errettung war die Arche. Noah wird hier erklärt. So wie die Menschen in Noah hinein mussten, dass sie gerettet werden, so müssen sie in Christus hinein, durch Wiedergeburt hineingetauft werden, dass sie gerettet sind. Und jetzt sagt er, das Bild ist Noah und das Bild des Bildes, das Bild, das das symbolisiert, also praktisch der Antitypus, das Gegenbild dieser bildlichen Darstellung der Arche, was wirklich in der Rettung geschieht, das ist die Taufe. Und in dem Sinn rettet sie, aber nicht wirklich, da wird man nicht gerettet, sondern es ist eine Darstellung der Rettung und die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Warum? Durch die Auferstehung Jesu. Wenn jemand das, was er in der Taufe bezeugt, versteht, dann hat er kein schlechtes Gewissen mehr. Dann weiß er, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit Christus begraben. Ich bin erneuert. Das Blut hat mich abgewaschen. Dann versteht er, was es heißt, mit Christus gekreuzigt zu leben. Und dann hört das schlechte Gewissen auf. Dann kommt er zur Ruhe. Das ist das Ziel hier. Und darum die schwierige Stelle, wo auf den ersten Blick so etwas fast mystisch aussieht. Ich möchte zusammenfassen. Die Bibel kennt keine Kindertaufe. Sondern die Bibel lehrt ganz klar, du darfst getauft werden, so du von ganzem Herzen glaubst. Die Geschwister, die sich weigern, ihre Kinder taufen zu lassen, hat zur Reformationszeit der Tod bedeutet, unter Umständen. Die sich weigern, ihre Kinder taufen zu lassen, sind in Wirklichkeit gehorsam. Meine Kinder sind alle nicht getauft.
Die werden erst getauft, wenn sie zum Glauben kommen. Und nun mal um zu sehen, wie ernst wir die Taufe nehmen. Wir hatten einen Mann, der wurde mit 92 Jahren gläubig. Drama. Er hat uns erzählt, ich glaube, mit 5 Jahren hat er begonnen, den Herrn zu suchen, oder mit 7 Jahren. Ging durch alle christlichen Kreise, durch die Kirche, durch Philadelphia, ging durch die ganze Kreise, hat sogar gepredigt, ist getauft worden und war nicht wiedergeboren. Im Hauskreis von uns, plötzlich, wo es darum ging, um eine Rettung, hat er irgendwie so eine Bemerkung fallen lassen, ich such's auch noch. Und er galt als einer der frömmsten Männer von Taifingen. Ich bin zu dem in die Kirchenkirche gegangen. Fast alle, die hier irgendwo von Taifingen, sagen wir landläufig evangelisch fromm waren, sind durch diese Kinderkirche gegangen. Wir haben den Mann geehrt. Jetzt sitzt der Mann bei uns in der Versammlung mit 92 und sagt, ich bin nicht bekehrt. Und dann begann ein fürchterlicher Kampf in diesem Herzen dieses Mannes. Und ich habe noch nie so plastisch erlebt, was Wiedergeburt bedeutet, wie bei diesem Mann. Ich saß neben ihm, als er durchbrach. Ich habe sowas noch nie gesehen. Der Mann hat gekämpft. Teufel hat ihm immer eingeflüstert, zu spät. Du hast jetzt 87 Jahre oder 85 Jahre, hast du es laufen lassen. Der Herr will dich nicht mehr. Und in dem Moment, wie er fassen konnte, dass der Herr ihn trotzdem annimmt, mit einem bußfertigen Herzen, bricht er durch. Den Mann hat es verschüttelt am Tisch. Ich habe sowas noch nie gesehen. Und dann kam die große Frage. Was machen wir mit ihm? Er ist 92, aber biblisch gesehen Baby in Christo. Was machen wir mit ihm? Und ich sage, Martin, lass dich taufen. Und dann kommen die anderen und sagen, mit 92 noch jemand taufen. Wir haben nie getauft mit 92. Und er war mit einer der eifrigsten Glieder unserer Gemeinde. Ich habe so einen eifrigen Mann noch nie gesehen. Es gab keine Veranstaltung, wo er nicht mit wollte. Der Mann war wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der war voll Eifer für den Herrn. Ist dann mit 94 heimgegangen. Aber es war für uns keine Frage. Die Taufe davor, ungültig, er war nicht gläubig. Also taufen wir ihn. Wir haben ihn wieder getauft. Er war dann dreimal getauft, als Kind, als Unbekehrter und dann am Schluss als gläubig. Einfach von der Praxis her. Kindertaufe nicht erlaubt. Ungläubige Taufe nicht erlaubt. Und selbst in so einem Fall mussten wir taufen. Weil es die Bibel gebietet, am Befehl. Wir haben ja auch nicht gefragt, Martin, möchtest du gern getauft werden? Wisst ihr, dass man dann so humanistisch kommt? Seht ihr mal hin, der Herr hat gesagt, lasst euch taufen. Der Apostel Petrus hat gesagt, er befahl sie zu taufen. Ja, was gibt es da zu diskutieren? Das ist ein Befehl. Und ich denke, so muss man vorgehen. Man muss ganz klar sagen, Kindertaufe verboten, Erwachsenentaufe geboten. Was ist das für ein Gläubiger für Überlegung, was er tut? Das ist keine Frage. Und für mich ganz wichtig, der Aspekt für die, die getauft sind oder sich taufen lassen wollen. Es ist kein mystischer Ritus. Es ist keine Formalie. Es ist nicht auch der Aufnahmeakt in die örtliche Gemeinde. In die örtliche Gemeinde bin ich aufgenommen, wenn ich wieder geboren bin und dorthin gehe, an den Tisch sitze und das Brot mit den Brüdern breche, dann bin ich bei der Gemeinde, ist gar keine Frage. Sondern die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis, in dem ich Gott Recht gebe. Ich war trocken, ich war ein Sünder. Du hast mich in deiner Gnade mit dem Heiligen Geist getauft, wiedergeboren. Jetzt bin ich aufgestanden, jetzt bin ich gedrängt mit dem Heiligen Geist. Ich bin bereit zu suchen, was droben ist. Ich bin bereit, öffentlich anzuerkennen, dass ich mit dir gekreuzigt bin, dass ich der Welt gekreuzigt bin, dass ich mit dir begraben bin und jetzt in der Neuheit des Lebens wandle. Das ist Taufe. Das ist ganz einfach. Ich habe auch gesehen, habe mich sehr, sehr nachdenklich gestimmt, Leute, die sehr locker in unsere Kreise kamen, wo man den Eindruck hat, sie spielen so ein bisschen auch mit dem Heil. Wenn es dann in die Taufe ging, kam der Rückzieher. Scheinbar spürt es auch der Mensch, dass ihr heiliger Akt ist, wo jemand sich öffentlich Gott stellt und sagt, ich bin bereit anzuerkennen, was die Bibel über das Gekreuzigtsein mit Christus sagt. Und ich denke, auch von dem Hintergrund her ist unsere Stelle klar. Es waren die Juden, darum war die Taufe vor der Geistestaufe. Wir sind Heiden. Bei uns geschieht die Wiedergeburt und dann die Taufe. So Gott will, werden wir das nächste Mal dann die tiefe Wahrheit der Vergebung der Sünde in aller Einfachheit versuchen zu untersuchen, bevor wir dann zu der Gabe des Heiligen Geistes nochmals übergehen, um zu sehen, was die Bibel hier wirklich lehrt. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, ich danke dir, dass du in deiner Gnade uns in einem Geist zu einem Leib getauft hast, dass du uns mit dir begraben hast und dass wir mit dir auferstehen durften in der Wiedergeburt. Und dass du uns auch dieses Hilfsmittel und
aber auch dieses Gehorsamsmittel gegeben hast, dass wir öffentlich bekennen dürfen in der Taufe, was innerlich bei uns geschah. Gib uns einfach Gnade, dass du auch in diesen Dingen mit jedem von uns zum Ziele kommst. Gib uns bereits Getaufte einfach erleuchtete Augen des Herzens, dass wir in der tiefe Taufe verstehen und hier klar biblisch vorgehen, aber alle nicht Getaufte, gib dir Mut, einfach gehorsam zu sein. Dafür danke ich dir. Amen.